Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Nach der Terrorwarnung der Bundesregierung wird wieder über die innere Sicherheit diskutiert. Dabei geht es um die Frage, ob geltendes Recht zur Terrorabwehr verschärft werden sollte, zusätzlich zum verstärkten Einsatz der Polizei. Die FDP pocht darauf, dass die bestehenden Gesetze ausreichen. Anders als Union und SPD will sie auch nicht zulassen, dass massenweise Telefon- und Internetdaten gespeichert werden, um Terroristen aufzuspüren.
Seit heute gesperrt. Die Reichstagskuppel ist für Besucher nicht mehr zugänglich. In Berlin ist die Sicherheit sichtbar verschärft worden. In der Politik ist unterdessen ein Streit über die richtigen Maßnahmen entbrannt. Beispiel Vorratsdatenspeicherung von Informationen aus Telefon- und Internetüberwachung. Union und SPD machen Druck. Sie wollen schnell ein neues Gesetz, nachdem ihr altes gemeinsames vom Bundesverfassungsgericht gekippt worden war.
Es geht vor allem darum, dass eine Datensicherheit gewährleistet wird. Wir müssen bei der Bekämpfung von Terrorismus auch auf Telefongespräche, die etwas länger zurückliegen, zurückgreifen können.
Doch das bedeutet Krach in der Koalition, denn die FDP ist strikt dagegen. Bei Verdacht können nämlich auch jetzt jederzeit Daten gespeichert und überprüft werden.
Wir haben nicht Sicherheitslücken, die wir jetzt mit einer Vorratsdatenspeicherung anlasslos und umfänglich schließen müssten. Von daher sollen doch diejenigen, die ein verfassungswidriges Gesetz mit beschlossen haben, jetzt mir nicht mit guten Ratschlägen kommen.
Zweites Beispiel: Bundespolizei. Die SPD will mehr und besser ausgebildete Beamte statt, wie im Haushalt geplant, 1.000 Stellen weniger.
Mir macht die Ausstattung, die personelle Ausstattung bei der Bundespolizei Sorgen. Dort sind Stellen gekürzt worden in der Vergangenheit. Es gibt weiterhin Haushaltsvermerke, aus denen Stellenkürzungen hervorgehen.
Der Innenminister weist das zurück. Die Bundespolizei sei mit über 36.000 Planstellen gut aufgestellt. Bis Ende des Monats will de Maizière einen Vorschlag präsentieren, darüber hinaus noch 450 Extrastellen zu schaffen.
Die Diskussion über Konsequenzen der Terrorwarnung war heute auch ein wichtiges Thema für die Gewerkschaft der Polizei auf ihrem Bundeskongress in Berlin. Eindringlich appellierte die GdP-Spitze an die Politik, Kürzungspläne zurückzunehmen, denn Sicherheit sei nur mit ausreichend Personal zu gewährleisten.
Seit 2 Stunden ist er neuer GdP-Chef, Bernhard Witthaut, seit 35 Jahren Polizist, Rang Hauptkommissar. 12 Jahre war er Vizechef der GdP, er folgt Konrad Freiberg nach, der in den Ruhestand geht. Der neue Vorsitzende will sich für eine bessere Ausstattung der uniformierten Kollegen einsetzen und mobil machen gegen zehntausende Überstunden, die bei Großeinsätzen wie Castortransport, Stuttgart 21 Terrorwarnungen anfallen. Die Grenze der Belastbarkeit sei erreicht.
Es werden gleichzeitig Stellen abgebaut. In einigen Ländern bis zum Jahre 2019 bereits so weit, dass wir alle zusammengerechnet auf mehr als 9.000 Stellen kommen. Daran kann man also erkennen, dass das in der Bundesrepublik Deutschland nicht dazu beiträgt, dass unser Leben hier sicherer wird.
Der Bundesinnenminister räumt vor den 250 Delegierten auf dem GdP-Bundeskongress in Berlin ein. Ja, in einzelnen Bundesländern komme es immer wieder zu Personalengpässen. Doch Thomas de Maizière betont auch, der Bund habe bei der Bundespolizei seine Hausaufgaben gemacht.
Jedenfalls für den Bund ist eine Kritik nicht gerechtfertigt. Wir haben in den letzten Jahren sowohl beim BKA als auch bei der Bundespolizei Stellen aufgebaut.
Der Bundesinnenminister lobt die Arbeit deutscher Polizisten in den vergangenen Tagen als besonnen und hochmotiviert. Ihre Präsenz auf Bahnhöfen und Flughäfen habe dafür gesorgt, dass bei den meisten Menschen in der jetzigen Lage kein Gefühl der Unsicherheit entstehe.
Nach dem Antrag Irlands auf Finanzhilfen berät die EU über die Höhe und die Bedingungen. Im Gespräch sind Bürgschaften über bis zu 90 Milliarden Euro, die als Kredit an den Kapitalmärkten aufgenommen werden sollen. Als Gegenleistung muss die Regierung in Dublin drastische Sparmaßnahmen beschließen. Es ist das erste Mal, dass der Euro-Rettungsschirm in Anspruch genommen wird.
Kundschaft unerwünscht. Eigentlich sollte das hier nur eine schöne Webseite bleiben. Der Internetauftritt des Euro-Rettungsschirms EFSF. Niemand werde den anzapfen, hieß es noch beruhigend im Sommer. Doch genau das hat Irland nun getan. Rein virtuell wird der Auftritt des EFSF also nicht bleiben. Jetzt müssen Milliarden her. ganz real. Sie müssen sehen, auf uns ruhen die Hoffnungen des ganzen irischen Volkes. Wir dürfen die Menschen jetzt nicht fallen lassen und müssen die Situation stabilisieren. Finnlands Außenminister verlangt Garantien, dass Irland das Geld zurückzahlt. Ich musste das bei meinem Haus auch und das sollte auch für Staaten gelten. Doch genau das ist ein schwieriger Balanceakt. Die Garantien, die derzeit hier in Brüssel ausgehandelt werden, sollen streng sein, zugleich aber die irische Wirtschaft nicht endgültig in den Abgrund stoßen. Diskutiert wird, dass Irland in den nächsten 4 Jahren 15 Milliarden Euro zusätzlich einspart. Die Banken des Landes sollen radikal verkleinert werden. Umstritten ist, ob das Land seine niedrigen Unternehmenssteuern erhöhen muss. Mit eben diesen niedrigen Steuern hatte Irland viele Hightech-Firmen in seine blitzblanken Gewerbegebiete gelockt. Sie sind heute das Rückgrat der irischen Wirtschaft. Nicht verhandelbar sei die Steuer, daher hieß es aus Dublin. Muss man sehen, meint Berlin.
Die Körperschaftssteuer ist einer von mehreren Ansatzpunkten, wenn man daran denkt, die Einnahmeseite im irischen Staatshaushalt zu verbessern.
Milliarden für Irland. Die EU hofft, dass nun nicht auch noch Portugal oder Spanien die Stabilität des Euro gefährden. Denn das Motto des Rettungsschirms bleibt: Kundschaft unerwünscht.
Durch die Haushaltsnotlage gerät die irische Regierung unter Druck. Der kleinere Koalitionspartner, die Grüne Partei, will aus dem Bündnis aussteigen und verlangt Neuwahlen im Januar. Der angekündigte Sparkurs löste Proteste aus.
Demonstranten stürmen am Nachmittag in den Regierungssitz in Dublin, mit Gewalt aufgehalten. Hier entlädt sich Zorn auf die Politik, die das Rettungspaket für Irland nötig machte. Die meisten hier kommen von der Oppositionspartei Sinn Féin. Doch nach dem Rücktritt der Regierung rufen noch einige in der regierenden Partei selbst und der grüne Koalitionspartner. Wir können nicht länger in der Regierung bleiben, sagt der Koalitionspartner und fordert Neuwahlen, sobald der neue Haushalt steht und die Diskussionen mit der EU vorbei sind. Premier Cowen verliert die Gefolgschaft in der Krise, für die das neue Flughafenterminal, das er am Freitag einweihte, ein Symbol ist. Völlig überdimensioniert finden viele, passend höchstens zur Auswandererwelle. Die Immobilienblase trieb Irland in die Bankenkrise. Nun diktiert Europa Irland Reformen. Die 4 Millionen Iren zahlen für einen radikalen Sparkurs. Eine Pleite bedeutet das nicht, findet der Finanzminister und will von Neuwahlen nichts wissen. Was eine Wahl angeht, so ist das die Sache des Premiers. Er allein entscheidet wann und das diskutiert er nicht mit den Kollegen. Er geht zum Präsidenten und entscheidet darüber. Doch es wird eng für die Regierung, die in den eigenen Reihen Rückhalt verliert. Im Parlament droht der Sparhaushalt zu scheitern, der Bedingung für Europas Hilfe ist. Die Tage von Irlands Führung könnten bald gezählt sein.
Die Rettung der Finanzen ist noch nicht in trockenen Tüchern. Da droht der Regierung in Dublin das Aus. Irlands Politik gerät in Straucheln, ausgerechnet in dem Moment, in dem das Land nichts dringender braucht als Stabilität.
Mehr Informationen dazu, wie der Rettungsschirm für Irland funktioniert, finden Sie unter tagesschau.de. Die Reformpläne der Regierung haben heute die Bundeswehrtagung in Dresden bestimmt. Verteidigungsminister zu Guttenberg und Kanzlerin Merkel waren gekommen, um sich den Rückhalt der Generäle zu sichern. Beide steckten die Ziele ab. Kleiner und effektiver soll die Bundeswehr werden. Dazu gehört auch, dass die Wehrpflicht vom nächsten Sommer an ausgesetzt wird.
Heute war die Bundeswehr erst einmal auf dem Marsch in ihre Vergangenheit. 20 Jahre Armee der Einheit wird in Dresden gefeiert. Während draußen für den großen Zapfenstreich geübt wird, gibt drinnen der Minister die Richtung für die Zukunft vor. Der Weg zu einer reformierten Armee, er wird kein leichter sein.
Es wird uns allen viel, teilweise sehr, sehr viel abverlangt werden. Es ist der tiefgreifendste Einschnitt in der Geschichte der Bundeswehr seit ihrer Begründung.
Konkret heißt das für die Truppe: Künftig sollen in der Bundeswehr nur noch maximal 185.000 Soldaten dienen. Das Verteidigungsministerium soll auf weniger als 2.000 Mitarbeiter schrumpfen und der Generalinspekteur wird deutlich gestärkt. Dafür werden aus den Ministeriumsfluren die Führungsstäbe von Heer, Marine und Luftwaffe verschwinden. Und auch die Einsätze, wie hier in Afghanistan, sollen künftig straffer geführt werden. Die Bundeskanzlerin stellte sich heute hinter ihren Minister und seine Reform.
Denken Sie immer an die Chancen. Die Risiken sind evident, keine Frage. Aber nicht nur no risk, no fun.
Die Armee und ihre Führung sollten laut Merkel auch Spaß an den bevorstehenden Veränderungen haben. Dazu gehört auch die Aussetzung der Wehrpflicht, die Guttenberg zum 1. Juli durchziehen will. Nach Monaten mit vielen Vorschlägen hat Gutenberg nun entschieden. Seinen Generälen machte er heute überdeutlich klar, die Reform kommt, so wie er es will, auch gegen Widerstände.
Erstmals seit 400 Jahren findet in Hamburg wieder ein Prozess gegen mutmaßliche Piraten statt. 10 Somaliern wird vorgeworfen, Anfang April vor dem Horn von Afrika das Hamburger Containerschiff Taipan gekapert zu haben. Die niederländische Marine befreite die Besatzung nach mehreren Stunden und nahm die Angreifer fest.
Schüchtern und unsicher, die Körperhaltung der 10 Angeklagten aus Somalia. Sie wirken nicht wie stolze Seeräuber. Mehr als 50 Journalisten und Beobachter aus aller Welt verfolgen den Hamburger Piratenprozess. Dabei scheint die Beweislage klar.
Wir haben dem Gericht umfangreiches Beweismaterial präsentiert, insgesamt 22 Zeugen, eine Vielzahl von Sachverständigen, aber auch Sachbeweise, Bilder, Videosequenzen, Fotos und letztlich sind wir in der Lage, auch die Tatwaffen zu präsentieren.
Bewaffnet mit 5 Kalaschnikows und 2 Granatwerfern attackieren die Angeklagten Ostermontag die MV Taipan. 3,5 Stunden später stürmen niederländische Spezialeinheiten das deutsche Schiff, knapp 1000 Kilometer vor der somalischen Küste. Nach einem kurzen Schusswechsel befreien die Soldaten die Besatzung, die sich in einen Schutzraum geflüchtet hatte. Die Piraten werden festgenommen und nach Hamburg ausgeliefert, dem Heimathafen der Taipan. Nun müssen die Richter klären, sind die Angeklagten brutale Seeräuber oder Armutsopfer, die aus persönlicher Not das Schiff überfielen, um ihren Lebensunterhalt zu sichern.
Wer sich ein bisschen informiert hat über Somalia, weiß, dass Somalia ein sehr armes Land ist, dass dort Millionen hungern, dass dort unmittelbare Not herrscht und man dort eigentlich nicht leben kann. Dass das sicherlich was mit diesem Prozess zu tun hat.
Bei einer Verurteilung drohen den Angeklagten bis zu 15 Jahre Haft. Ob ein Schuldspruch in Deutschland Piraten in Somalia von weiteren Überfällen abschreckt, scheint für viele fraglich.
Der frühere Vizepräsident der Demokratischen Republik Kongo, Bemba, muss sich seit heute vor dem Kriegsverbrechertribunal in Den Haag verantworten. Er soll geduldet haben, dass seine Truppen hunderte Frauen, Männer und Kinder vergewaltigten und massakrierten. Die Gräueltaten wurden 2002 und 2003 in der Zentralafrikanischen Republik begangen. Vor Gericht wies Bemba die Vorwürfe zurück. Es ist das erste Mal, dass Den Haag einen Befehlshaber für Verbrechen seiner Untergebenen zur Rechenschaft zieht, also Taten, an denen er selbst nicht unmittelbar beteiligt war. Bei einer Massenpanik in der kambodschanischen Hauptstadt Phnom Penh sind nach Regierungsangaben mindestens 180 Menschen getötet worden, Hunderte wurden verletzt. Zu der Panik kam es, als zumeist junge Leute versuchten, über eine Brücke auf eine Insel zu gelangen. Dort sollten Feierlichkeiten anlässlich eines traditionellen Festes stattfinden. In den vergangenen Tagen waren deshalb Millionen Menschen in die Stadt geströmt. Ein rätselhaftes Verbrechen an zwei Jugendlichen erschüttert das niedersächsische Bodenfelde im Landkreis Northeim. Dort waren gestern in einem Waldstück die Leichen eines 14-jährigen Mädchens und eines 13-jährigen Jungen gefunden worden. Beide waren zum Teil entkleidet, sodass die Polizei ein Sexualdelikt nicht ausschließt. Über die Todesursache und Verletzungen macht sie noch keine Angaben, um die Ermittlungen nicht zu gefährden.
Heftiger Regen hat zu schweren Überflutungen in der kroatischen Stadt Dubrovnik geführt. In der Nacht waren etwa 130 Liter Regen pro Quadratmeter gefallen. Die Hauptpromenade stand einen halben Meter unter Wasser. Der Strom fiel aus, der Verkehr kam zeitweise zum Erliegen. Die Feuerwehr forderte Hilfe aus anderen Landesteilen an.
Und nun die Wettervorhersage für morgen, Dienstag, den 23. November.
Das Tief über dem östlichen Mitteleuropa bestimmt morgen das Wetter. Die Luft, die zu uns strömt, ist kalt. Auch in den kommenden Tagen geht es unbeständig weiter. Dabei wird es auch im Flachland winterlicher. In der Nacht sinkt die Schneefallgrenze stellenweise bis auf 300 Meter. Im Bergland schneit es mitunter kräftig. Für den Harz gelten Unwetterwarnungen des Deutschen Wetterdienstes. Am Tag Regen oder Schnee, vor allem nordöstlich der Elbe und an den Alpen. Im Norden einige Schneeflocken im Flachland. Der Wind wird schwach bis mäßig, im Norden und Osten zeitweise frisch mit starken Böen, an der Ostsee sowie im Harz und Erzgebirge Sturmböen. Heute Nacht 5 bis 0 Grad, im Bergland leichter Frost. Am Tag 1 Grad im Vogtland und 7 Grad am Niederrhein. Am Mittwoch regnet oder schneit es stellenweise etwas, am Donnerstag hier unter Schneeregen oder Schnee, am Freitag auch mal freundliche Momente, gebietsweise Schnee oder Schneeregen, vielerorts herrscht Dauerfrost.
Wir melden uns wieder mit den Tagesthemen um 22.15 Uhr mit Karen Mioska. Darin Irland unterm Rettungsschirm, der Einfluss der Banken auf die Politik. Außerdem Störtebeckers Nachfahren vor Gericht, der Piratenprozess in Hamburg.